Musik von Karl Maria von Weber auf Radio 3, à la Bulacca. Der dritte Satz aus seinem Concertino für Horn und Orchester. In E-Moll war das mit dem Hornisten Stephen Sterling und der City of London Symphonie. Das Musikfest Berlin, das eröffnet jedes Jahr die Berliner Konzertsaison mit vielen Glanzlichtern. Das große Orchesterfestival vereint die Sinfonieorchester und Chöre von Berlin mit Musikerinnen und Musikern aus aller Welt. Gemeinsam gestalten sie das Programm und in diesem Jahr werden es 65 Konzerte und Veranstaltungen sein. Das Musikfest Berlin, das ist Teil der Berliner Festspiele und deren Geschichte reicht in diesem Jahr 2026 75 Jahre zurück. Damals, 1951, hießen sie Berliner Festwochen. Und vor dieser Sendung habe ich mit Winrich Hopp gesprochen. Er ist der künstlerische Leiter des Musikfests. Als erstes habe ich ihn danach gefragt, wie denn das Musikfest Berlin und die Berliner Festwochen zusammenhängen.
Die Geschichte ist nicht so einfach zu erzählen. Am Anfang im West-Berlin, nach dem Krieg, wurden 1949 die Berliner Festwochen gegründet, sozusagen als Showcase der Westberliner, der westeuropäischen und auch der amerikanischen Kultur. Und diese Berliner Festwochen, die waren so erfolgreich, dass man irgendwann im Unterwegs dieser Berliner Festwochen von Jahr zu Jahr auch darüber nachdachte, es wäre doch eigentlich gut, wenn diese Berliner Festwochen auch eine veranstaltende Institution im Hintergrund hätten. Diese Institution hat man Berliner Festspiele genannt, als man die gegründet hat. Und diese Berliner Festspiele, die veranstalteten die Berliner Festwochen. Als die Mauer fiel, hat man über die Funktion der Berliner Festwochen nachgedacht. Die Berliner Festspiele kamen auch ein eigenes Haus in der Schaperstraße. Und man hat diesen großen Festwochenapparat auseinandergelegt in einzelne Formate, wie das Theatertreffen, wie das Jazzfest und all diese Dinge. Und aus diesem ganzen Kontext der großen vormaligen Berliner Festwochen ist dann auch 2004 das Berliner Musikfest hervorgegangen, das sozusagen die Tradition der früheren Berliner Festwochen fortsetzt, denn die waren eigentlich zunächst mal ein reines Musikfestival. Sozusagen ein Festival zu haben, was vor allem mit den großen Orchestern sich beschäftigt, das war die ursprüngliche Idee der Berliner Festwoche und das Musikfest Berlin knüpft daran wieder an.
In diesem Jahr eröffnet das Berliner Musikfest mit Musik von Georges Ligeti, seiner Oper Le Grand Macabre, am 28. August. Welcher Gedanke steht da dahinter? Was ist das für ein Stück?
Oh, das ist eine Oper, das ist die einzige Oper, die Georges Ligeti geschrieben hat. Und das ist eine Oper, die sich mit eigentlich einer verheerenden politischen Konstellation beschäftigt, so wie wir sie heute auch in vielen Ländern auch sehen können, wenn wir nach Amerika gucken, wenn wir nach Russland gucken und so weiter. Also wo einzelne Personen, Politiker meinen, diktatorisch regieren zu können. Und die Oper Le Grand Macabre ist eine Persiflage da drauf, eine sehr provokative Persiflage. Man muss dazu wissen, dass Georgi Ligeti damals in Ungarn gelebt hat während des Zweiten Weltkriegs. Er war Jude, er war verfolgt, er hat Ungarn verlassen in einer sehr, sehr wilden Flucht, ist dann nach Westeuropa, nach Westdeutschland gekommen. Also er weiß, von was er spricht. Und diese Oper war für mich der Anlass zu sagen, anlässlich von 75 Jahren Berliner Festspiele, ist ja auch eine Nachkriegsgründung, würde das eigentlich ganz gut passen, dieses Stück voranzustellen. Zumal wir eben auch gerade in politisch sehr bedenklichen Zeiten leben, die Berliner Festspiele schon lange begleitenden Reflexe und Reflexionen, ein Veranstaltungspanel, was sich mit der gegenwärtigen politischen und gesellschaftlichen Kultur beschäftigt, von Sabanur Shema und von Meron Mendel, haben dieses Panel dieses Jahr, was auch dem Musikfest vorangestellt ist, die große Unordnung genannt. Also das ist mal sozusagen der gegenwärtige Kontext, in den wir diese Oper hineingestellt haben.
Also es ist ja nun ein Jubiläumsprogramm. Sie möchten auch in gewisser Weise eine Zeitreise sein und Themen, die das Musikfest begleitet haben, wieder aufgreifen. Was war denn bei der Planung für Sie die größte Herausforderung?
Naja, Herausforderung ist dieses Festival jedes Jahr. Man muss diese ganzen Orchester zusammenbringen. Die Terminkoordinierung ist nicht die einfachste. Läuft im Kontext von Europatourneen. Man muss sehen, wie man diese Veranstaltung überhaupt in die Berliner Philharmonie hineinbaut. Das wird gerade dann eine Herausforderung, wenn man auch szenische Arbeiten oder halbszenische Arbeiten präsentieren möchte. Das machen wir bei diesem Jubiläumsfestival vielleicht mehr als zuvor. Also Giorgi Ligeti, die Oper ist eine halbszenische Aufführung. Man könnte auch von einem szenischen Konzert sprechen. Wir haben eine riesige No-Theater-Veranstaltung mit Tempelaufbau, mit allem drum und dran da. Wir machen Orchesterritual von Wolfgang Riem, Toto Guri. Wir haben im Haus der Berliner Festspiele eine ganz tolle Histoire, die Soldat, Marionettentheater-Aufführung, für die noch Baselitz,
von Stravinsky.
Von Stravinsky, für die ja Baselitz, der in diesem Jahr verstorben ist, die Puppen gemacht hat. Das ist seine letzte Arbeit, die kann man hier noch erleben. Also da ist sehr, sehr viel. Und das alles zusammenzubringen und auch zu koordinieren, das ist eine schöne Herausforderung. Aber es ist eine schöne Herausforderung. Die macht vital. Die hält uns am Leben.
Es gibt noch eine Herausforderung, noch eine größere Sensation, nämlich die Entdeckung der Komposition La Sainte-Face der Pianistin Yvonne Loriot, Pianistin und Komponistin. Jetzt, nach 80 Jahren, wird ihr Werk uraufgeführt. Das ist eine tolle Geschichte. Vielleicht können Sie uns noch mal daran erinnern, wer sie war, Yvonne Loriot, und was das für ein Werk ist.
Yvonne Loriot war einer der ganz großen Pianisten in Europa. 24 geboren und war eigentlich schon in den 40er Jahren, also zur Zeit, als die Deutschen Paris besetzt hatten, eine große Pianistin, die über das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach vollständig drauf hatte, Kunst der Fuge und alles, die Mozart drauf und runter spielte und dergleichen, die aber auch ein großes, waches Sensorium hatte für die Musik der Gegenwart. Sie hat sich sehr für die Musik auch ihres Lehrers Olivier Messiaen interessiert und ist dann auch zu einer Pianistin geworden, die sich vor allem dem Werk von Olivier Messiaen gewidmet hat und all der Schüler und Schülerinnen, die Olivier Messiaen hervorgebracht hatte, nämlich wie zum Beispiel Karl-Heinz Stockhaus und Pierre Boulez. Sie ist eigentlich zur Hauspianistin von Pierre Boulez geworden, dessen Klavierwerk ja angeblich als unspielbar galt. Und sie ist eigentlich sozusagen eine Heroin der komplexen Musik, der neuen Musik. Und was man aber bis vor kurzem überhaupt nicht gewusst hatte, dass diese Frau, diese unglaubliche Pianistin, auch in ihren jungen Jahren, so um 20 herum, zahlreiche Werke komponiert hat. Und zwar außergewöhnlichste Werke, die eigentlich, wenn man die Partituren sich anschaut, muss man sagen, dass sie dort schon eine Sprache formuliert, die erst später eigentlich anfing, sich auf den Festivals durchzusetzen. Ein ganz interessanter Fall, dass diese Musik bislang überhaupt nicht im Bewusstsein war, liegt vor allen Dingen auch an ihr selbst, denn sie hat sich zu Madame Olivier Messiaen erklärt. Also sie hat sich gesehen als eine Pianistin, die vor allem dem Werk von Olivier Messiaen dienen möchte. Das war ihre Entscheidung, so hat sie sich gesehen. Ich meine, Olivier Messiaen war auch ein verdammt einflussreicher Komponist, der sehr, sehr viele Komponisten beeinflusst hat. Und sie war selber sehr stark davon geprägt. Das kann man richtig an den Partituren sehen. Olivier Messiaen ist ja ein Komponist gewesen, der das europäische Musikdenken wirklich geöffnet hat, auch für andere Kulturen. Also in diesen Harmonielehre-Kursen, in den Analysekursen von Olivier Messiaen, da mussten die Studierenden afrikanische Musik auf Aufnahmen transkribieren. Die mussten sich mit indischen Ragas beschäftigen. Also alles Ding, was heute noch in den Hochschulen überhaupt nicht in den Lehrplänen vorkommt. So wurden diese Studierenden sozusagen an die Musik herangeführt. Und von diesem Geist, da hat sie sehr viel aufgenommen und ist sehr viel in ihre Musik auch hineingekommen. Also wenn man diese Partituren liest, sind nicht einfach zu lesen, das ist alles handschriftlich gewesen, das sind 3 Jahre lang haben die Leute
auch
gesessen.
Jetzt von dem Werk,
was ja, La Sainte-Face haben die Leute allein 3 Jahre gesessen, um das zu edieren. Und wenn man das sich jetzt anguckt, dann sieht man wirklich, wie sie dort wieder Dinge geschehen und in ihnen komponiert worden sind, die zu dieser Zeit eigentlich sehr außergewöhnlich sind. Also warten wir mal ab, wie diese Musik klingt, und dann kann man vielleicht über das Verhältnis von Messiaen und Yvonne Loriot
90 Minuten wird es
90 Minuten
sein.
Musik.
15 Sätze,
14 Kontemplationen, die Attacker durchlaufen, und dann kommt davon abgetrennt der 15. Satz eine Meditation sur le lit, also eine Meditation über die Lilie. Und es ist eigentlich ein Porträt des heiligen Grabtuchs von Turin, also ein Stück der Verehrung. Das bekannteste Lied, was wir in unserer Tradition haben, in unserer Kirchentradition, ist ja O Haupt voll Blut und Wunden, wo man so mit dem Gekreuzigten mitleidet. Aber hier wird in den 15 Sätzen etwas anderes gemacht. Es wird ein Porträt des Gesichtes gezeigt. Es werden die Augen beschrieben, die Augenbrauen, die blutige Nase, der Mund, die Ohren. Das ist also eine ganz feine Zeichnung.
Wir sind gespannt auf diese Aufführung beim Musikfest Berlin in diesem Jahr. Lassen Sie uns noch mal zum Anfang gucken. Sie haben es ja auch erwähnt, 1951 gab es das erste Konzert. Der Krieg war in der Stadt Berlin doch überall zu sehen und zu spüren. Zerstörung, Kriegsverwundete, die Stadt in 4 Sektoren unterteilt. Und dann wurden Musikerinnen und Musiker aus aller Welt eingeladen. Es gab legendäre Konzerte und Veranstaltungen im Laufe all dieser Zeit. Gibt es denn welche, bei denen Sie nicht dabei waren und bei denen Sie doch gerne dabei gewesen wären?
Naja, es gab ja zum Beispiel 1952 die erste Präsentation von Porgy and Bess, von George Gershwin, hier in diesem Nachkriegsdeutschland oder in diesem Nach-Nazi-Deutschland. Plötzlich eine Opernaufführung nur mit schwarzen Sängerinnen und Sängern und Musikern aus New York. Das war schon eine große Tat.
Wissen Sie was darüber, wie das aufgenommen worden ist?
Das war eine unheimlich erfolgreiche Aufführung. Und dieses Jahr haben wir das sozusagen als eine Erinnerung daran mit dem Chinique Orchestra. Das Chinique Orchestra ist so ein multiethnisches Orchester aus London. Und die kommen tatsächlich mit dem Cape Town Opera Choir auch hierher und präsentieren Gershwins Porgy and Bess. Gershwin wollte ja selbst, dass das alles schwarze Sängerinnen und Sänger sind. Hier haben wir jetzt also das ganze Orchester und der Chor sind aus verschiedenen Ethnien zusammengesetzt, so im Geiste von Gershwin.
Sie blicken jetzt auch auf 21 Jahre zusammen mit dem Berliner Musikfest zurück. Was können Sie sagen, ist das Große, was sich verändert hat mit Ihnen?
Was von Anfang an da war, war der Ansatz, mehr noch als bei den früheren Berliner Festwochen, das Festival auf die Moderne hin zu öffnen. Zweitens auch, das ist dann ein paar Jahre später erfolgt, verstärkt in die historische Aufführungspraxis zurückzugehen. Die Medien, die modernen Medien auch zu berücksichtigen, soweit das mit einem so großen Körper wie einem Orchester möglich ist. Und dann auch, was ich seit 2018 mache, verstärkt die Musik anderer Kulturen zu berücksichtigen. Also wir haben ja hier Japan gehabt, wir haben Persien gehabt und so weiter, persische Musik. Das ist alles noch ausbaufähig, noch veränderbar. Ich möchte aber auch nicht behaupten, dass das alles so brandneu war, sondern das Musikfest hat in den letzten Jahren einfach versucht, Dinge auch abzubilden, noch mitzunehmen, die früher bei den Berliner Festwochen in den eigenen Formaten sowieso auch schon sehr stark präsent waren. Ich meine, im Haus der Kulturen wurden immer die Kultur und die Musiken anderer Länder auch vorgeführt und so weiter. Aber das sind Dinge, die ich auch wieder in das Festival hineinbringen will. Und mir ist es wichtig, dass das in der Philharmonie stattfindet, weil die Philharmonie ist natürlich ein großer Veranstaltungsraum, der vor allem der klassischen Musik gewidmet ist. Aber der ist so toll und der ist so wunderbar und eine so tolle Akustik, dass man eigentlich das auch anderen Musikformen öffnen sollte. Und ich muss sagen, nichts ist so spannend, wie wenn auf ein klassisch-europäisches Orchester am nächsten Tag eine No-Theater-Veranstaltung folgt, weil die Erfahrung dieser Musik und dieses Ensembles lässt einen dann auch das eigene Orchester, was man so meint zu kennen, als wirklich besondere und irgendwie auch seltsamen Organismus, den wir in der Kultur geschaffen haben in Europa über so viele Jahrhunderte, lässt einen das irgendwie neu begegnen.
Das sagt Winrich Hopp. Er leitet das Musikfest Berlin und am kommenden Freitag, dem 28. August, geht's los mit Georges Ligetis Oper. Und danach werden dann in der Berliner Philharmonie, im Haus der Berliner Festspiele, im Konzerthaus Berlin und in der Deutschen Oper mehr als 60 Werke von rund 40 Komponistinnen und Komponisten präsentiert. Die Uraufführung übrigens von Yvonne Loriot's La Sainte Face ist am 5. September in der Philharmonie. Und wir von Radio 3 sind für Sie auch beim Musikfest dabei, am kommenden Sonntag zum Beispiel, dem 30. August. Da übertragen wir dann das Konzert des Kansas Symphony Orchestra unter der Leitung von Matthias Pinscher. Und der dirigiert Werke von Olga Neuwirth, von Peter Tschaikowski und von Sergei Rachmaninow.